Das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Mit den Psychologen und Gesellschaftsforschern Thomas Ebenfeld und Dirk Ziems vom Institut Konzept M. Präsentiert von Medienexperte Marcel Becker.
Hallo und herzlich willkommen. Dirk und Thomas, lasst uns gleich einsteigen in Folge 2. Welche Themen habt ihr heute im Angebot? Gebt uns mal einen kleinen Ausblick.
Heute sprechen wir über Ostern. Es steht ja Ostern an. Dann sprechen wir über Bürokratie und Steuern. Wir haben eine Studie zu Bürokratie in Deutschland gemacht.
Dann stellen wir unser jüngstes Projekt vor, das US Election Lab in der Nachfolge des KI-Wahllabors. Und zum Abschluss thematisieren wir Longevity, der gesellschaftliche Traum.
Wunderbar. Wir geben auch gleich mal unsere E-Mail-Adresse durch mit dem Versprechen, dass alles, was hier ankommt, Thomas und Dirk, ihr könnt das bestätigen, es wird von euch gelesen, ne? Egal ob Kritik
Absolut.
Oder Lob. Ja, kontakt@dasmarktpsychogramm.de.
Das Beste. Das
Beste. Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe die ersten Osterhasen im Supermarkt Mitte Februar wahrgenommen. Ist das jetzt schon wie mit den Weihnachtsmännern? Jedes Jahr einen Tick früher im Angebot? Was sagt ihr?
Ja, das ist so. Also das wird immer früher. Auch Weihnachten fing letztes Jahr auch, glaube ich, schon im September an. Also psychologisch ist das eine Saisoninflation. Dieses Ritual wird dann zu einer Dauerwerbefläche. Kehrseite, es kann diesen Moment auch etwas entwerten, wenn das nicht mehr besonders ist, sondern da monatelang dann vorher schon angepriesen wird. Aber dieser Frühstart ist auch kein Zufall. So ist, wir sehen immer stärker diesen Aufmerksamkeitskrieg am POS im Handel und der Erste setzt dann letztlich den Takt. Wir haben auch nochmal die Konsumenten dazu befragt. Das ist natürlich ambivalent. Die einen sind genervt, dass das so früh ist. Andere sind aber auch dann manchmal erleichtert. Da kann man schon einen kleinen Vorrat anlegen, hat eine gewisse Vorfreude.
Aber ich kann auch einen Fakt beisteuern, nämlich aus der Musik. Ab September gehen weltweit die Abrufzahlen für Weihnachtsplaylists bei Spotify durch die Decke. Ab September bereits, also nur so viel dazu. Ich habe mal die KI gefragt, was ist der eigentliche Sinn von Ostern? Weil wir wollten ja so ein bisschen auch über diese Verbindung zum möglicherweise noch übrig gebliebenen Rest des Religiösen sprechen. Und die Antwort ist, Christen feiern, dass mit der Auferstehung Jesu der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern Gott neues Leben, Hoffnung und einen Neuanfang schenkt. Ich würde aber sagen, davon ist jetzt eigentlich doch in unserem täglichen Leben jetzt so kurz vor Ostern nichts mehr übrig geblieben.
Naja, also Ostern markiert so auch den Übergang zum Frühling. Also alles sprießt, man feiert auch halt, dass jetzt so das Leben auch neu ansetzt. Und der Osterhase ist ja so ein frühchristliches Symbol auch für diese Fruchtbarkeit, auch die Ostereier. Also ein Stück weit hat das Christentum sicherlich auch das Frühjahr gewählt für Ostern, um auch an diese ja urmenschliche Tradition mit Frühlingserwachen anzuschließen.
Ja, und in der Konsumkultur wird dann die Auferstehung quasi auch zu einer Wiederkehr in diesem jährlichen Ritual mit Schokolade, Familien und dann den schönen Osterfeiern. Und der Goldhase ist heute eigentlich so ein Ersatzsymbol geworden, der das dann auch symbolisiert und auch markiert. Und der ist dann für viele Konsumenten, die vielleicht nicht mehr christlich geprägt sind, dann auch verdaulicher als die Metaphysik.
Aber geht's für die Deutschen bei Ostern eigentlich nur noch darum, man hat frei, es wird in der Tendenz wärmer und es gibt diesen Lind-Osterhasen geschenkt?
Das ist natürlich jetzt sehr krass. Also wir sehen ja seit vielen, vielen Jahren, dass natürlich die Religion und auch bestimmte Traditionen nicht mehr so tief verankert sind, dass vielleicht auch der Kirchgang dann nicht mehr die große Rolle spielt. Man kann es hart sagen, das ist schon eine Diagnose, ist ja nicht unbedingt ein Moralurteil, aber der Sinn dessen, was Dirk ja eben auch beschrieben hat, der wird ja nicht unbedingt gelöscht, sondern er wird etwas umkodiert. Und wir hängen trotzdem an den Ritualen, die Familie kommt trotzdem zusammen, es wird trotzdem auch ein Zusammenhalt zelebriert und auch beim Lind-Osterhasen genießen, kann man ja vielleicht dann in sich gehen und nochmal so, weiß nicht, das Vergangene reflektieren.
Ich muss da jetzt nochmal mit so einer alten Geschichte kommen. Vielleicht passt die, vielleicht sagt ihr aber auch, das ist jetzt wirklich völlig überzogen. Also in den 60er Jahren gab es mal eine sehr große öffentliche Diskussion, weil John Lennon gesagt hatte, die Beatles sind größer als Jesus. Und wenn ich das jetzt auf heute drehe, also seht's mir nach, dass ich es so krass formuliere, aber ist der Lindhase größer als Jesus?
Ich würde mal zurück antworten, gleich groß. Also es ist so, dass der Lindhase schon auch im Mittelpunkt jetzt so familiärer Rituale steht. Also die Kinder und die kleineren Kinder genießen das ja auch. Es ist das Beschenken, das sich gemeinsam freuen, das Frühjahr beginnt. Es sind ja auch Osterferien, das ist halt auch eine Urlaubszeit. Also es ist da schon was Festliches als Charakter bestehen geblieben. Und wie Thomas sagte, wenn sich jetzt so in den Feinheiten der ja christlichen oder katholischen Transzendenz auszukennen, also wann da was übergeht, das ist halt nicht mehr so praktiziert. Es ist jetzt eben alltagsnäher geworden.
Also bei uns nach Ostern steht die Kommunion an von meinem Kleinen und das wird schon gefeiert, auch mit der Familie. Und ich finde, das Schöne ist ja auch bei den Festen, wenn man zusammenkommt, familiär und innehält, und hat das ja auch schon einen Wert.
Aber diese Feste, woran liegt denn das eigentlich, dass wir uns in Weihnachten und in Ostern, habe ich das Gefühl zumindest, immer mehr in Anführungszeichen reinsteigern und dass dann obendrauf auch noch so dieser Kult um Halloween und um Valentinstag kommt? Brauchen wir das einfach in unserem Leben, weil alles so schnell drehend ist und wir mit unserem Leben nicht mehr klarkommen, oder ist das normal?
Das hat was mit so einer Privatisierung zu tun, also angesichts dieser ja doch unfassbar schnell sich entwickelnden Zeit und dieser ganzen Stapelkrisen ist so halt, dass man so eine Heimeligkeit aufbauen kann. Und dazu gehört Weihnachten und Ostern im Zentrum, so kindliche Welten, heile Welt auch ein Stück weit. Das sind eben schon jetzt auch so Fluchtpunkte, die Stabilität versprechen.
Und die sind schon wichtig, auch in den Übergängen, auch in dieser Schnelligkeit, auch wo alles in so Patchwork-Zeiten zerfleddert. Wir beobachten das seit 30 Jahren fast, dass die gemeinsamen Essenszeiten ganz schwer einzuhalten sind für Familien. Und so der eine ist am Gaming, der zweite guckt eine Serie, der dritte guckt ins Handy. Und dann hat man diese Fixpunkte, die eingeplant sind und wo man das ritualisiert zusammenkommt. Und das ist in so einer unfassbar beschleunigten Zeit enorm stabilisierend und absichernd.
Wir haben ja auch das Phänomen, dass manche schon in der Zeit um Neujahr rum alle Brückentage sich angucken und Urlaubspläne machen für ja, das erste Halbjahr. Das ist auch so ein Phänomen, was für diesen privaten Rückzug steht angesichts dieser krisenhaft erlebten Zeit.
Die Marke. Die Marke.
Thomas und Dirk, ihr habt, und das klingt jetzt erstmal nicht so sexy, für die Deutsche Steuergewerkschaft eine Studie durchgeführt. Aber dahinter verbergen sich ja durchaus Themen, die in unserem Land immer wieder zu Streit führen. Ich sag mal, Gerechtigkeit, das ist ja so ein ganz großes Schlagwort aktuell. Aber auf der anderen Seite, wer Steuern zahlt, der fühlt sich in der Regel ja nie gerecht behandelt. Oder ist das in Wirklichkeit doch so? Was denken die Deutschen wirklich über das Thema Steuern? Was habt ihr rausgefunden?
Ja, also es überrascht nicht, die große, große, große Mehrzahl erlebt das als ungerecht. Wir haben aber auch, und da muss man sagen, dass die Deutsche Steuergewerkschaft mit Florian Köbler, der das wirklich auch toll macht, die gehen da voran und die gucken auch und setzen sich massiv für Transparenz, Gerechtigkeit ein. Wir haben auch sehr stark das Thema Bürokratie untersucht. Und weil das ist ja sowas, alle wollen, dass es weniger wird und es wird letztlich jeden Tag mehr. Und das ist extrem frustrierend. Also man hat einen Bürokratieabbaubeauftragten und danach hat sich die weiter aufgehäuft. Und wir sehen, dass in der Bürokratie auch immer so eine Angst vor einem Kontrollverlust ist. Ein Wunsch nach lückenloser Regelung. Also das, was diesem Bürokratieirrsinn manchmal voransteht, sind so Perfektionswünsche, Einzelfallgerechtigkeit, Fehlervermeidung. Und das ist fast schon eigentlich aus einer positiven deutschen Tugend heraus, führt das in diese enormen Verkehrungen, das ist psychologisch enorm spannend.
Ja, man kann auch sagen, da steckt auch ein Paradox drin. Also Thomas erwähnte es ja schon, diese Klagen über die Bürokratie und Bürokratieabbau ist ständig Thema in der Politik jetzt schon seit 50 Jahren de facto. Man kann da alte Meldungen lesen, gleicher Wortlaut wie heute. Und es ist etwas, was da so uns umwuchert, wie im Märchen Dornröschen, diese Hecken, wo keiner durchkommt, wo keiner durchschneiden kann.
Ja, aber du hast ja auch nach den Steuern gefragt. Wir haben das auch nach politischen Präferenzen natürlich dezidiert ausgewertet und so. Interessant ist, welche, die sich eher, ich sag mal, mittig rechts verorten, bewerten die Bürokratie stärker als Problem. Besonders stark sehen wir es auch im AfD-Bereich. Und die Linken tendenziell ein wenig weniger, obwohl das übergreifend natürlich als Problem gesehen wird. Was aber allen gemein ist, dass diese Hindernisse für den Abbau personalisiert werden. Also die Politiker, die keinen Willen haben, die Lobbyisten, die das blockieren und so weiter. Das heißt, das Problem oder was psychologisch hinter der Bürokratie steckt, ist die Angst vor einem Kontrollverlust, also ein tief verankerter Habitus, dass man etwas vielleicht nicht lückenlos geregelt hat und dem widerspricht. Und was wir jetzt halt sehen oder was beklagt wird, ist diese permanenten Ersatzhandlungen statt echter Reformen. Und das häuft natürlich die Bürokratie dann noch weiter an. Also statt der Veränderung kommen dann Rituale, neue Papiere, neue Kommissionen, neue Formulare. Und so entsteht in der Bürokratie mal die Illusion von Aktivität, während gleichzeitig letztlich das System nur weiter gelähmt wird.
Ja, in der Bürokratie steckt so eine geheime Eigenlogik, die irgendwann auch nicht zu stoppen ist. Das ist auch gewissermaßen paradox. Bürokratie ist ja ursprünglich ein Herrschaftsinstrument. Aber es ist inzwischen so weit gekommen, dass sich die Bürokratie zum Wegbereiter für Herrschaftslosigkeit entwickelt hat. Also, dass keiner mehr das in den Griff kriegt und dass sie so gewuchert ist, dass ja fast schon so ein anarchischer Zustand ist, wo keiner mehr sich bewegen kann.
Ja, aber woran liegt es denn am Ende jetzt tatsächlich, dass ich da nicht zutritt? Das kann ja nicht nur die Lobbyarbeit der Steuerberater sein. Ich denke doch an diesen berühmten Bierdeckel, wo das mal drauf skizziert war, wie einfach eigentlich die Steuerpolitik sein müsste. Dann hört man immer wieder 25% auf alles und für jeden und dann ist gut. Ich kann es nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist, aber was müsste sich denn eurer Meinung nach ändern? Müsste da jemand wie vielleicht, in der ersten Folge haben wir über Gerhard Schröder gesprochen, so ein Typ kommen, der sagt, ich mähe das jetzt alles mal nieder. Doch die Kettensäge.
Ja, also in Deutschland ist eher die Nagelfeile, aber ich sag mal so, es gibt ein paar Grundbedingungen. Es muss fair und nachvollziehbar sein, sonst funktioniert das nicht, weil es sind unheimlich viele Besitzstände und Pfründe. Das heißt, man muss es nachvollziehbar machen und wahrscheinlich unterschiedliche Seiten ähnlich stark belasten. Nimmt man das Beispiel, also keiner würde ja widersprechen, dass sowas wie Gleichberechtigung ganz, ganz wichtig ist. Aber was macht denn dann teilweise die Systeme draus? Ja, bestimmte Interessensgruppen, die machen aus einer Gleichberechtigung eine Gleichstellung mit entsprechenden Ansprüchen, mit Formularen, mit Gesetzen, mit letztlich Umsetzungsnotwendigkeiten. Und dann wird aus einer guten Idee letztlich auch etwas politisiert und wird viel größer, als es eigentlich vielleicht sein sollte. Aber man muss überhaupt erstmal ins Tun kommen. Also die Deutschen wollen immer den großen Wurf, den Perfektionismus, das Lückenlose, alles geregelt und so weiter. Und das wird nicht funktionieren. Man muss die ersten kleinen Schritte gehen, gucken, ob die funktionieren. Also wir brauchen eigentlich den Mut zur Lücke, vielleicht auch den Mut zu so einer groben Gerechtigkeit, die wir dann korrigieren. Denn wenn wir auf das große Ganze, das perfekte Runde warten, dann wird es nie funktionieren.
Die Studie. Die Studie.
Wir werden im Moment ja überschwemmt mit Umfragen. Das liegt natürlich daran, weil so viele Wahlen stattfinden. Aber zu genau diesem Thema habt ihr euch was ganz Besonderes ausgedacht. Und ich sag's mal an der Stelle, weil das ist immer doof, wenn man sich selber lobt. Aber ich sag's sehr gern. Ihr habt für diese Idee, über die wir jetzt sprechen, sogar einen Preis gewonnen. Es geht um das KI-Wahllabor, was ihr jetzt auch in die USA transferiert. Also ich finde, das ist schon mal ein gewaltiger Schritt. Was genau ist das?
Ja, Marcel, das ist ein neues Tool, was wir jetzt auch aus dem Marketing bereits schon kennen, nämlich die Möglichkeit, KI-Personas so aufzubauen, dass sie eben das Verhalten und das Erleben echter Konsumenten wirklich authentisch widerspiegeln. Also man kann sich das so vorstellen, man hat dann Chatbots, mit denen man sich genauso unterhalten würde, als würde man mit echten Konsumenten reden. Und dieses Prinzip der KI-Personas, das haben wir eben auf die KI-Wahlbürger übertragen, dass wir eben jetzt mit Wählern auch solche Gespräche führen können. Und das geht über Umfragen hinaus, dass wir die fragen können, wie erlebst du denn jetzt gerade ein Trendthema, was kommt? Wie erlebst du denn jetzt, was jetzt ein Statement ist von einem Politiker? Wie siehst du eigentlich bestimmte Parteien aufgestellt? Und da entstehen dann ganz spannende Gespräche, die man so auswerten können, als hätten wir ein Tiefeninterview geführt.
Damit wollen wir ja auch diese problematischen Diskurskanäle, die aktuell teilweise die Debatten bestimmen, Social Media auf der einen Seite mit den Dauererregungen oder vielleicht andere Formen, wo Dinge auch dann wegmoderiert werden und nicht zur Sprache kommen. Damit wollen wir da auch begegnen, dass wir da wirklich einen Mehrwert gewinnen und besseres Verständnis auch dieser Argumentationsmuster bekommen, um so einfach dann bestimmte gesellschaftliche Schichten besser zu verstehen, um die dann auch besser adressieren zu können.
Bevor ihr da ganz kurz mal einen Einblick gebt, was für Ergebnisse da unter anderem rausgekommen sind, wie füttert ihr denn diese KI?
Der Hintergrund ist, dass wir jede Menge Tiefeninterviews durchgeführt haben. Also das ist abgeleitet in Deutschland von dem Deutschland-Psychogramm. Da hatten wir erstmal eine Basis von 150 Tiefeninterviews, aus denen wir also insgesamt 12 solcher KI-Wahlbürger herausentwickelt haben. Und wir validieren das auch regelmäßig in weiteren tiefen Interviews, aber auch in quantitativen Studien. Und die Belastbarkeit des Modells konnten wir auch beweisen. Schon letztes Jahr im Rahmen einer Wahlprognose waren die KI-Wahlbürger mit der Sonntagsfrage sensationell präzise unterwegs. Die haben das Wahlergebnis bis auf 0,2 bzw. 0,5% genau vorausgesehen. Und wir konnten da eben halt auch sehr präzise eben den Wahlausgang vorhersagen.
Wir prüfen auch die synthetisch erzeugten Daten, so nennt man das ja, auch regelmäßig mit Paneldaten. Und wir sind da wirklich sehr genau, stellen Experimente nach. Es ist uns extrem wichtig, dass die Validität, die Reliabilität stimmt.
Gebt uns doch mal einen Einblick jetzt vielleicht so ein, zwei Punkte, was ihr an Erkenntnissen über die Wähler gewonnen habt.
Also wir können damit so aktuelle Themen genauer screenen. Also das können Sachthemen sein, wie steht die Bevölkerung eigentlich zu sowas wie Erbschaftssteuer? Soll da mehr passieren oder wird das als neues bürokratisches Monster gesehen? Wir können aber auch auf der Ebene von der Zugkraft bestimmter Politiker und Persönlichkeiten verstehen, wie lesen die Normalwahlbürger jetzt eigentlich den Merz? Wie verstehen die so sein Zaudern? Was sehen die da an Motiven im Hintergrund? Und in den USA haben wir jetzt halt auch spannende Insights, wie wird die Zollpolitik gesehen, das Thema mit Migration und Einwanderung, jetzt auch der Iran-Krieg. Der Vorteil des Tools ist, dass wir nahezu in Echtzeit sehr komplexe Strukturen verstehen, die so dahinterstehen. Auch überraschende Effekte, dass zum Beispiel einige der republikanischen Wähler die Zollpolitik durchaus weiterhin gut finden, auch wenn es auf den eigenen Geldbeutel geht, weil sie so sehen, da ist mal einer, der Trump, der eben hart verhandelt und der auch die Daumenschrauben anzieht. Und das finden die dann weiterhin ganz gut.
Ja, aber es geht weiter. Es kann auch ganz praktisch sein, was Dirk sagt. Also wir haben es in Deutschland jetzt viel gemacht. Wahlplakate, Kampagnen, Initiativen, die kosten ja teilweise enorm viel Geld, die dann auch Behörden vielleicht schalten. Und das können wir auch prüfen, optimieren, entschleifen. Auch da sind die KI-Wahlbürger-Zwillinge wirklich klasse.
In dem Zusammenhang haben wir zuletzt auch gesehen, dass es ein guter Move war von eben Cem Özdemir, die grüne Blume in schwarz-weiß und ganz klein aufs Plakat zu bringen.
Wie müssen wir uns das jetzt praktisch vorstellen, was ihr da entwickelt habt? Was für Antworten kommen denn dabei raus? Vielleicht könnt ihr uns mal so ein, zwei Einblicke geben.
Also zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer, da haben wir eine KI-Wahlbürgerin, das ist die Gabi, die ist Supermarktkassiererin bei Netto und die kommt kaum durch mit ihrem Einkommen, alleinerziehende Mutter, und die regt sich wahnsinnig auf, wenn die davon hört oder wenn die das mitkriegt, so Millionäre oder Milliardärserben, die können das so gestalten, dass die nachher keinen Euro Steuern zahlen, und da wächst da so der Hass auf die Politik, dass die nichts geregelt kriegen. Aber dann haben wir auf der anderen Seite des Spektrums zum Beispiel den Michael, der ist so Prokurist in so einem mittelständischen Unternehmen. Wenn der jetzt hört, Erbschaftssteuer, da werden die Schrauben angezogen, da ist der jetzt eher sehr verunsichert und sagt, wenn ich das in meiner Betriebsrealität sehe und der Junior übernimmt, muss dann aber erstmal 15 Millionen Steuern zahlen, dann fallen hier die Investitionen weg im Betrieb und wir sind auf Dauer nicht mehr konkurrenzfähig. Und das Wahllabor ergibt eben dann hier ganz konkrete Einblicke, wie eben auch Themen von unterschiedlichen Perspektiven ganz anders aufgefasst werden.
Wir haben natürlich einen riesen Vorteil, weil wir können die Schweigespirale mehr oder minder umgehen. Also man kennt das, die Leute werden angerufen, befragt, wie schätzt du das ein, wie findest du das? Das ist dann manchmal schwierig, man hält sie auch zurück. Da sind auch ja manchmal soziale Ängste hinter. In tiefen Interviews haben wir natürlich die Möglichkeit nachzufragen, nachzubohren, nachzuhaken. Und das können wir jetzt auch mit den KI-Wahlbürgern. Also wir können die immer tiefer und weiter befragen, ohne dass die dann, ich nenne es mal, diese sozialen Manschetten haben. Das heißt, wir kriegen eine radikale Ehrlichkeit, wir kriegen eine Offenheit und können damit auch die heiklen Themen, die sonst vielleicht überdeckt werden, befragen. Und das Ziel ist ja immer, dass wir einen Hebel haben oder einen Erkenntnisgewinn produzieren, der dann hilft, natürlich auch bestimmte Dinge besser umzusetzen, besser zu vermitteln. Weil das übergeordnete Ziel ist ja immer, dass wir aus diesen problematischen, erregten, polarisierten Diskursen rauskommen.
Und dazu auch noch mal so ein Beispiel aus der Forschung in den USA, wo wir jetzt ja das Election Lab haben, wo wir jetzt eben dort amerikanische Wahlbürger haben. Dort haben wir dann auch Simulationen durchgespielt. Also für die Demokratische Partei, wenn die jetzt eben Front gegen Trump machen, was hat die höhere Hebelwirkung? Sollen die eben die Narrative erzählen, Trump ist ein autoritärer Präsident, der wird die Demokratie zum Einsturz bringen und benimmt sich wie ein Diktator? Oder ist es effektiver zu sagen, Affordability Crisis, also guckt euch doch an, was er an Trump hat, die Preise steigen, die Spritpreise gehen durch die Decke, keiner kann sich mehr ein Haus kaufen. Und da sehen wir dann in den Fokusgruppen, die wir mit den verschiedenen Wahlbürgern durchführen, eben, dass ganz klar dieses Affordability-Thema ein viel besserer Hebel ist.
Das Letzte. Das Letzte.
Wenn wir uns aktuell Werbung im Gesundheitsbereich anschauen, bleibt vielleicht Folgendes hängen. Es geht längst nicht mehr nur darum, gesund zu leben, sondern möglichst lange zu leben. Frage an euch beide, ist das jetzt tatsächlich nur noch das Thema Gesundheit oder geht es hier schon wieder um Optimierungsdruck?
Ja, es geht schon um beides. Also was wir seit vielen Jahren sehen, Dirk und ich, wir untersuchen jetzt seit 20 Jahren das Thema Best Ager und Altern. Und die Auffassung vom Altern haben sich ja über die Zeit gewandelt. Also früher war ja Altern, ich nenne es mal so ein Schicksal, das man erdulden musste. Und heute in der Zeit, in der wir leben, ist es ja so eine Lebensaufgabe, die man aktiv managen muss. Das sehen wir. Jetzt haben wir Longevity als den großen Trend, der ja erstmal total zu begrüßen ist. Denn wer will nicht besser und gut altern und mit einem stabilen Rücken und ohne Diabetes und so weiter und so fort. Und dem haben wir uns jetzt intensiv gewidmet und geguckt, welche kulturellen Sehnsüchte da besprochen werden. Das ist ein Thema, was uns jetzt wirklich die letzten Monate beschäftigt hat. Das ist in der ganzen Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Also die gesamte Gesundheitsbranche guckt drauf, die kosmetische Branche.
Ein Kernpunkt bei der Entwicklung ist sicher auch, dass diese Longevity-Industrie auch im Grunde so eine Wunschvorstellung bespielt. Man könnte also den Alterungsprozess vollständig selber bestimmen. Auch so eine Art Unsterblichkeits-, jetzt auch Unverletzlichkeits-Phantasma, dass man mit den Mitteln der Nahrungswissenschaft und der Hightech-medizinischen Dinge, dass man das alles in den Griff kriegt und nicht mehr unter Alterung und Sterblichkeit zu leiden hat.
Ja, der Körper quasi, Dirk, was du sagst, also ein Dashboard, ne, was irgendwie kontrollierbar und beeinflussbar ist. Aber es ist nun mal ein Thema und es beschäftigt viele. Das Altern ist in so einer Zeit, in der ja gefühlt alles möglich ist, auch gar nicht einfach. Aber was wir gesehen haben, wir haben eine Typenreihe auch gebildet. Die Frage ist ja immer, es gibt so eine, wir haben es mal genannt, eine reife Gesundheitsorientierung. Also so ein sinnvolles Gesundheitsstreben, eine Vorsorge, also mehr im Sinne einer liebevollen Fürsorge für den eigenen Körper und den Geist. Und wir sehen aber auch vielfältige Formen, die von so Perfektionismus getrieben sind, so Verkehrung, eher so Selbstbehandlungsformen, krankhafte, die eher so eine Bühne für unbewusste Konflikte geben, also wo so Null-Fehler-Denken ist und so. Und die Frage ist ja immer beim Altern, wie schafft man das in der Balance mit Körper, Seele und Geist, mit Genuss und doch mit Vorsorge und so weiter. Und das haben wir uns intensiv angeguckt in dieser Studie.
Könntet ihr noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was für Kategorien es da an Typen gibt? Weil vielleicht erkennt man sich ja jetzt selbst auch gleich wieder.
Ja, es gibt einige, für die steht das Thema Sicherheit im Vordergrund. Und damit meinen wir auch so eine Angstregulation. Also was passiert da? Das ist unvorhersehbar, denn wir wissen das ja alle. Gesundheit ist immer so ein selbstverständliches Ideal. Wir vermissen sie erst, wenn wir sie nicht mehr haben und so. Und dann sind die Daten, das Tracking, das Biotracking, die Schlafdaten dienen dann der Beruhigung. Dann gibt's aber auch die Statusoptimierer, weil Gesundheit ist ein Statussymbol geworden. Früher war es der eigene Ernährungsstil, dann war es ein bestimmter Fitnesslevel, jetzt ist es auch die Gesundheit und das entsprechende Altern. Geht's um Performance, um Ästhetik, Und Biohacking ist da auch ein soziales Signal. Und dann gibt's die, die das so sehr ganzheitlich sehen, wo Langlebigkeit im Sinne einer besseren Lebensqualität und Balance verstanden wird, also weniger narzisstisch aufgeladen ist.
Aber Narzissmus spielt tatsächlich auch beim Thema Gesundheit mittlerweile eine Rolle?
Zu dem Narzissmus gehört ja diese Vorstellung, auch letztlich unsterblich, unverletzbar und in keiner Art und Weise von anderem kontrolliert und beeinflusst zu sein. Und ein Stück weit passt das auch zu unserer Kultur, dass eben Longevity so ein Bild in die Welt setzt. Du kannst das alles kontrollieren. Du hast es in der Hand, wie sich der Alterungsprozess gestaltet. Ein Stück weit wird da auch das Phantasma der Unsterblichkeit und Unverletzbarkeit belebt.
Ja, aber dahinter steckt, also wenn man das mal positiv deutet, so diese Sehnsucht, die Zuversicht, der Wunsch, ich kann meine Zukunft selber gestalten. Also dahinter steckt, das haben wir generell als große kulturelle Sehnsucht, das Thema der Selbstwirksamkeit. Also ich kann da mithalten, ich kann Einfluss nehmen. Und wir sehen, das war bei anderen Entwicklungen und Trends auch schon, indem ich mich jetzt entschieden meiner eigenen Gesunderhaltung und meiner Langlebigkeit widme mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Sport, mit bestimmten Verhaltensweisen, kann ich auch in Zeiten so von Unsicherheit auch so ein stabiles Bild abgeben. Also ich kann entschieden etwas durchsetzen, was mir etwas gibt, was früher vielleicht andere Formen gegeben haben, wie Religionen, wie bestimmte Traditionen. Deswegen spricht man ja nicht umsonst immer bei diesen Geschichten auch von Ersatzreligion. Und das, was Dirk sagt, halt diese Gestaltbarkeit am eigenen Körper, wie so ein Dashboard, ich drehe dran und kann da letztlich das optimieren. Das ist auch dieser Wunsch, in diesen Beschleunigungen des Zeitgeistes mitzuhalten.
Da zeigt sich auch so, wenn man im großen Kreis so halt dieser globalen Weltunordnung und was an Stapel, Krisen und so weiter alles so durcheinander ist, wenn man da gar nichts mehr im Griff hat, ist es umso attraktiver, so im kleinen Kreis, wie ich meine Körperwerte tracke auf der Apple Watch und da sehe, es ist alles in dem richtigen Rahmen, da kann man dann eben so eine Stabilität finden. Und es kann dann auch durchaus eben auch zu einem Zwang werden, dass man da gar nicht mehr rauskommt aus der Optimierung und ständig nur noch auf eben Nahrungsmittelwerte guckt und ständig auch irgendwelche Zusatzstoffe nehmen muss. Und die Industrie kann das dann natürlich auch toll kapitalisieren, immer neue Nahrungsmittelergänzungsthemen auf den Markt werfen.
Da gibt's ja auch die abschreckenden Beispiele, die eher Kopfschütteln auslösen, wenn man sein ganzes Leben nur noch drauf. Aber das sind so mediale Ereignisse. Aber ich wollte nochmal auf die aktuelle Zeit. Also wir haben ja jetzt Verunsicherung durch die Folgen von Krisen. Wir haben auch in der Kultur grassierende eigentlich Verfallsängste. Was passiert eigentlich mit unserer Gesellschaft? Und dann wird jetzt Longevity auch so ein Spiegel, weil ich kann jetzt quasi an meinem eigenen Körper entschieden etwas behandeln, was mir sonst vielleicht unverfügbar bleibt. Und dadurch, gerade in der Postmoderne, dann wird das verwaltbar und beeinflussbar. Und das schafft dann wieder so ein Gefühl der Stabilität. Aber ich will auch das Positive nicht vergessen. Also nochmal, tägliche Bewegung, Rückentraining und sich fit halten und gut zu ernähren ist natürlich wichtig, weil dann wird das Altern auch wesentlich angenehmer.
Ja, es gibt da so zwei Seiten eben halt. Dieses, ja, die Mitte halten und dieses gesunde Altern, auch der gesunde Umgang mit dem Alterungsprozess. Und dann gibt es sicherlich das Streben nach so einem Übermenschentum, dass Menschen sind, die eben in diesem Kontrollwahn halt auch praktisch den normalen Gang der Dinge auch meinen, komplett aufhalten zu können.
Es geht bei Longevity auch nicht nur um so ein Bild von länger leben wollen, sondern auch häufig dieses sich jung fühlen wollen, also jung im Gefühl bleiben, länger dieses Jugendliche erhalten. Wir haben deswegen auch manchmal in Interviews gehört, so Umkodierung, ich bin jetzt, weiß ich, 55, aber im Fitnessstudio wurde mir gezeigt, mein biologisches Alter ist erst 31 und so. Und das wird dann auch wie so ein neuer Status vorangetrieben oder es werden die Apple Watch-Daten gezeigt und so. Weil, und das ist das Problem in so einer Zeit, Altern ist für viele heute einfach der Verlust der Möglichkeiten. Und früher, ich sag mal noch, in Zeiten, wo man mit mehreren Generationen zusammenlebte, da hatte das Altern dann, weiß ich nicht, dann hat man die Rolle gewechselt, war der Weise, ne, war derjenige, der, weiß ich, eine andere Funktion in der Familie und heute, ja, mit der Drohung der Pflege und der Altenheime verändert sich das und so. Und deswegen, viele wollen sich dieser Endlichkeit nicht ausgeliefert fühlen und den Verlauf dann letztlich beeinflussen.
Also da sprichst du was an. Ich glaube auch diese früheren Bilder zum Altern, also dass man da die Rolle wechselt, mehr so der Weise wird, so der Berater, der Mentor, auch ein Stück weit sich nochmal nützlich machen, so in der Familie. Es ist doch sehr ego-getrieben, dieses Longevity-Thema. Und man hat schon so Schwierigkeiten, sich in so einen Lebenskreis auch einzuordnen. Also die Rolle so der Großeltern, das ist ja in zerrissenen Familien, wo meistens die Kinder gar nicht am eigenen Wohnort leben, auch schwierig. Und hier sieht man eben schon eine frühere Kultur des Älterwerdens und Altsein. Da ist auch ein Stück weit was bei uns verloren gegangen.
Wenn das jetzt aber positiv ist, wir haben das ja mal genannt, Dirk Reife, Gesundheitsorientierung sinngeleitet, dann ist eigentlich immer die leitende Frage, und das kann man auch sagen, weil das ist, wofür möchte ich lang leben? Und da geht es ja auch um Bindung und Zusammensein und Spaß haben auch an Bewegung und so. Und wenn man dann aber merkt, das ist nur noch jetzt von Selbstoptimierungsdrängen und Perfektionismus getrieben, also dass die Selbstoptimierung selber zum Stress wird, das ist bei vielen, das haben wir auch gesehen. Jetzt war ich das eine Mal nicht im Fitnessstudio, jetzt habe ich dieses und jenes nicht gemacht. Und dann fängt's an, dass es dann nicht positiv wird, sondern dass es dann vielleicht eher dann im Gegenteil selber Stress verursacht und dann vielleicht dann auch die Lebenszufriedenheit torpediert.
Meine Herren, da habe ich heute aber eine Menge nachzudenken, wenn ich mein Paket Chips auf dem Sofa sitze. Vielen Dank dafür. Was macht ihr heute Abend?
Ja, es geht auf Ostern zu. Also da wird jetzt auch vorbereitet und auch geguckt, was man noch fürs Fest auch einkaufen muss. Wird auch schön gekocht.
Ich glaube, ich habe heute Lust bekommen, noch mal einen schönen Jesus-Film zu gucken. Da gibt's doch den mit Mel Gibson. Den wollte ich noch mal auflegen. Der war aber brutal.
Ich sag mal, meinen Segen hast du. Das war's für heute, meine Dankeschön. Herren. Die nächste Folge kommt am 15. April. Das ist, wie immer bei uns, ein Mittwoch. Weil diesen Podcast gibt es alle zwei Wochen neu und der Veröffentlichungstag ist dann immer ein Mittwoch. Und wer mit Dirk und Thomas in Kontakt treten möchte, geht natürlich ohne Probleme. Lob, Kritik oder seid ihr auch für Themenvorschläge offen? Ich würde sagen, ja, oder?
Ja, absolut.
Unsere E-Mail-Adresse kontakt@dasmarktpsychogramm.de. Und logisch, wir alle, also das ganze Team von unserem Podcast, freut sich, wenn ihr uns nicht nur bewertet, sondern auch abonniert. So, Thomas und Dirk, habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch was hinzuzufügen oder seid ihr mit heute zufrieden?
Wir haben in unseren Shownotes die Hinweise und weiterführenden Links zu unseren Studien.
Ja, aber ansonsten ist alles gesagt. Vielen Dank, Marcel.
Dann machen wir jetzt Schluss. Euch beiden vielen Dank. Frohe Ostern und danke auch an alle Hörer. Ciao.
Frohe Ostern. Danke, danke. Ciao.
Das war das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Ein Maßgenau-Podcast mit dem Institut Konzept M und Marcel Becker.